Bevor ich eine EKV mache, muss ich zuerst eine Analsedation machen.
Herzlich willkommen zur Folge 78 von Fast Track, dem einzigartigen Notfall-Podcast.
Boah, jetzt fängst du hier an, die Ansage zu variieren.
Ich wollte gerade sagen, dem One and Only, aber wir sind nicht mehr die Einzigen. Aber wir sind wahrscheinlich die einzigen Internationalen.
Ja, das ist, glaube ich, sehr naheliegend. Und auch, ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, aber auch die Ältesten.
Vermutlich. Weil so alt sind wir auch noch nicht. Und international ist auch so, ich als Deutscher vertrete die Schweiz quasi. Aber nennen wir es mal international.
Aber vielleicht können wir an dieser Stelle einen kleinen Ausblick auf Folge 79 machen, da wird es noch internationaler.
Stimmt, dann bringen wir noch die Niederländer mit rein.
Also ein sowas von internationaler Podcast, den ihr hier hört.
Ein Wahnsinn. Ja, worüber reden wir heute? Wir haben heute als Thema TIN. Tja, TIN.
TIN. Sollen wir es verraten schon oder sollen wir es im Interview? Bis zum Interview. Komm, wir lassen es bis zum Interview.
Lassen wir es bis zum Interview, ja.
Die meisten wissen es wahrscheinlich, worum es geht. Wir haben tolle Gäste und es war ganz, ganz spannend, dieses Interview zu führen. Ich möchte mich hier, es kommt im Interview auch noch 100 Mal, aber auch nochmal herzlich bedanken bei den beiden.
Kann ich übertreiben. Aber
hallo?
Ich kann mich auch nochmal bedanken. Herzlichen Dank für das tolle Interview und viel Spaß dabei.
Ich begrüße heute ganz herzlich Mara Wilbert und Torben Brot. Ihr dürft euch gleich gerne selber kurz vorstellen. Und unser Interviewthema, wie wir es ja auch vorhin schon angesprochen haben in der Einleitung, ist TIN-PatientInnen in der Notaufnahme. Was das genau bedeutet, da gehen wir gleich für die, die es nicht wissen, auch noch drauf ein. Aber jetzt starten wir doch erstmal mit euch beiden. Mara, magst du dich kurz vorstellen als erstes?
Ja, genau. Mara Wilbert, wie du mich ja schon vorgestellt hast. Ich bin 53 Jahre, ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Das vielleicht so zur einen. Auf der anderen Seite bin ich Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe irgendwann mal dann die Fachweiterbildung Intensivanästhesie gemacht. Danach auf Intensiv gearbeitet, dann parallel studiert, Bachelor, Master in Pflegewissenschaft und Pädagogik und bin dann in der Intensivweiterbildung gestartet, in der Lehre, habe dann Abstecher gemacht in die Krankenpflege, habe dann lange Jahre eine Altenpflegeschule geleitet und bin jetzt seit 4 Jahren wieder in der Weiterbildung gelandet und bin hier in Koblenz im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Ein Bildungs- und Forschungsinstitut für die akuten Notfallpflegeweiterbildung zuständig. Genau, hauptsächlich neben anderen kleinen Weiterbildungen noch in kleinen Teilbereichen. Genau.
Vielen Dank, Torben.
Ja, sehr gerne. Sebastian, Mara, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, Torben Roth ist mein Name. Ich war ja schon einmal hier bei einer der letzten Sessions, wo es um die DIVI-Degina-Empfehlung zur Notaufnahme ging und heute um ein ganz anderes Thema, was mir aber sehr wichtig ist, TIN-Patientin in der Notaufnahme. Ich bin ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme an der Medizinischen Hochschule Hannover, von Hause aus Internist ursprünglich mal gewesen und habe mich dann über die letzten Jahre sowohl oder vor allem wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt. Dazu kam es, weil wir ein sehr diverses Team sind und wir letztendlich Themen gesucht haben, die uns interessieren wissenschaftlich. Und ein Thema war halt ja Versorgung von vulnerablen Patientengruppen in der Notaufnahme. Und da waren unter anderem auch die TIN-Patienten auch aus sozusagen, wie gesagt, aufgrund der Diversität unseres Teams ein Thema. Und damit haben wir uns wissenschaftlich beschäftigt, so bin ich zu diesem Thema gekommen und durfte auch auf dem letzten Degina-Kongress dazu einen Vortrag halten, wo ich Mara kennengelernt habe. Und so ist es zu diesem Podcast gekommen und ich freue mich.
Auf diesem Kongress bin ich ja da auch über diesen Vortrag gestolpert und habe dich dann direkt im Anschluss angesprochen. Mara, magst du uns noch deinen Bezug zum Thema erläutern?
Genau, ja, das kann ich gerne machen. Das hätte ich ja eben auch erwähnen können. Ja, ich bin selbst zu dieser zu der TINT-Gruppe. Also ich bin Transfrau. Genau. Und relativ spät eigentlich dazu zu mir selbst gestanden. Das bringt halt einfach auch diese Generation halt einfach auch mit sich, dass sie relativ spät, ich bin 72 geboren, quasi zu sich häufig stehen können. Also das ist gar nicht so selten. So, ne? Im Gegensatz zu der jüngeren Generation, die damit ganz einfach anders in Kontakt kommt heutzutage.
Wir beide haben eben ja noch festgestellt, dass wir beide eher ländlich aufgewachsen sind, Hunsrück und Eifel. Ich glaube, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Hotspots für Fortschritt.
Nein, sicherlich nicht.
Aber es sind sehr schöne Gegenden, also wir möchten jetzt hier niemanden da schlecht reden. Gut, aber vielleicht sollten wir jetzt trotzdem erstmal so ein bisschen in die Begriffsklärung einsteigen. Wofür steht denn überhaupt die Abkürzung TIN?
Ja, möchtest du, Tom, oder soll ich?
Also du kannst gerne anfangen und ich
dann machen wir das den nächsten genau. Also, genau, also es gibt ja einen ganzen Blumenstrauß an Abkürzungen. TIN ist sicherlich einer davon, ein wichtiger jetzt natürlich für unseren Podcast heute. Also TIN steht für Transpersonen, für intergeschlechtliche Personen und nicht-binäre Personen erst einmal als Oberbegriff. So, ne? Und diese Begriffe kann man sicherlich jetzt nochmal weiter ausdifferenzieren, wenn man möchte.
Wie würde man die jetzt weiter ausdifferenzieren?
Ja, Transpersonen sind halt Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geburtsgeschlecht identifizieren können oder nicht oder teilweise identifizieren können. Genau, ja. Intergeschlechtlichkeit sind halt Menschen, die mit biologisch beiden geschlechtlichen Merkmalen geboren werden. Ne? Das Äußerliche aber in der Regel gar nicht oder ganz häufig bei einem großen Prozentsatz gar nicht erkennbar ist von außen, wo das erst irgendwie in der Pubertät plötzlich entdeckt wird oder als Zufallsbefund entdeckt wird, wenn man mal in die Klinik kommt oder so.
Und non-binär?
Ja, Non-Binäre identifizieren sich eigentlich, das ist ein ganz weites Feld. Das sind Menschen, die sich eigentlich häufig gar nicht mit einem oder dem anderen direkt identifizieren können oder mit beidem. Da kann es sein, dass das schwankt. Mal ist man, fühlt man sich weiblich, manchmal männlich oder man hat irgendwie gar kein Geschlechtsgefühl. Ja. Torben, du kannst gerne auch ergänzen, wenn du noch dazu...
Ja, ich springe gerne noch mal ein. Ich glaube, ein Punkt, der noch extrem wichtig ist, auch für die Zuhörer, du hast es ja schon angesprochen, dass wir, jetzt komme ich vielleicht wieder so ein bisschen wissenschaftlich daher, aber wir müssen ja unterscheiden zwischen sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende bei diesem ganzen Thema. Wenn wir jetzt an den Begriff LGBTQ denken, ne, dann haben wir ja... Eines ist ja ein Sammelbegriff, der letztendlich unterschiedliche, ja, sexuelle Orientierungen wie lesbisch, schwul, bisexuell, wenn ich das jetzt so bezeichne, und Geschlechtsidentitäten, wie du schon sagst, wie trans, queer und inter umfasst. Das sind letztendlich alles Menschen, die sich nicht in diese, ja, diese klassische Norm, diese klassische, ja, jetzt cis-heterosexuelle Norm ist es ja letztendlich da reinfügen können. Und so kommen wir dann ja zu diesen Begriffen, wie du schon sagtest, trans, non-binär, inter. Vielleicht nochmal ein wichtiger Begriff, dass wir nochmal das Cis erklären, weil das hört man auch immer wieder, ne? Cis-geschlechtlich, letztendlich das, ja, das Gegenteil von transgeschlechtlich. Cis-geschlechtlich heißt einfach das Geschlechtsempfinden, mit dem uns bei der Geburt zugewiesen Geschlecht übereinstimmt. Jetzt letztendlich, also der Cis-Mann, der Mann, der sich als Mann fühlt und einen XY-Chromosomensatz hat, und die Cis-Frau halt genau andersrum letztendlich. Das sind, glaube ich, noch die Begriffe, wenn wir die gut definiert haben und uns einmal klar sind, dass wir sexuelle Orientierung haben und Geschlechtsidentitäten und dass es unterschiedliche Dinge sind und da auch parallel auftreten können. Denn ein Cis-Mann kann ja sowohl heterosexuell, also homosexuell, als auch bisexuell etc. sein. Also da gibt es eine große Vielfalt. Das ist kompliziert, finde ich. Man kommt da durcheinander. Man kann auch irgendwie nie auf dem aktuellen Stand sein, weil immer wieder was Neues dazukommt. Aber ich glaube, die Unterscheidung zwischen sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man sich das einmal klar macht.
Vielen Dank. Wenn wir jetzt vor allem medial, spricht man ja eigentlich immer von LGBTQ, wenn das Thema irgendwie mal aufgegriffen wird. Mögt ihr da noch ganz kurz ergänzen, was wir da noch für Buchstaben drin haben, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, dass wir das wirklich so als Intro quasi abschließen können?
Ja, diese ganzen Abkürzungen, das ist sicherlich für die normale Bevölkerung ein bisschen schwierig. Es ist auch selbst, glaube ich, auch manchmal in der Community umstritten, glaube ich, diese lange Aneinanderreihung von Buchstaben. Ja, was hat man jetzt? LGBTQ, IA für I, also I für intersexuell, intersexual und A für asexuell vielleicht. Und dann gibt's hier noch dieses Plus ganz am Ende für plus alle anderen, ne, damit alle mitgedacht werden können. Genau. Vielleicht ist es der Oberbegriff, ist vielleicht eher so als queere Community heutzutage bei diesen ganzen Buchstabenaneinanderreihungen, wobei man dann auch wiederum sehen muss, wie ist es generationenmäßig. Gerade die jungen Menschen sprechen ja häufig von der queeren Community und gerade was jetzt so die sexuelle Orientierung, Menschen, lesbische, schwule Menschen, die sagen häufig, ältere vor allem, ich bin lesbisch, ich bin schwul, ich bin nicht quer. Gibt's auch halt viele, die das für sich so besetzen. Die sagen, ich kann jetzt mit dem Quer vielleicht gar nichts anfangen. Ich bin einfach nur schwul oder ich bin lesbisch. So, ne? Das ist häufig auch ein Generationending.
Also es gibt viele Begriffe, aber ich stelle jetzt gerade die Erklärung von Torben eben, ist der ja auch für den weiteren Verlauf, glaube ich, des Interviews recht sinnvoll. Steigen wir doch dann mal so ein bisschen auch in die Richtung Notaufnahme ein. Wie hoch ist denn überhaupt die Relevanz? Wie viele Betroffene gibt es etwa? Wie viele TIN-PatientInnen haben wir in der Notaufnahme?
Ich glaube, das ist gar nicht ganz so einfach zu sagen, denn es gibt ja eine hohe Dunkelziffer bei diesem Thema. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert in den letzten Tagen, wie eigentlich die aktuellen Zahlen sind oder was man findet. Und wenn man jetzt, das sind alle Schätzungen, ne, und Umfragen, muss man sagen, kann man sagen, grob 10% unserer Bevölkerung identifiziert sich als LGBTQ. Ne, 10% über alle Altersgruppen in Deutschland, in Europa. Und TIN-Personen, also Trans-Inter-Non-Binäre, sind deutlich weniger. Da gehen wir so von 1 bis vielleicht maximal 2% bei den Erwachsenen aus. Bei Jugendlichen ist es dann wieder mehr, da gehen wir bis zu 5% sozusagen, findet man da Zahlen. Wobei, ich glaube, die meisten davon würden sich in diesem Spektrum TIN als non-binär dann identifizieren. Was die Notaufnahme angeht, gibt es einfach, glaube ich, keine guten Daten, wo man es nennen kann. Aber es ist natürlich ein kleiner Prozentsatz, ne, also ein Mini-Prozentsatz.
Ja, wenn man sich die Gesamtzahlen anguckt, jetzt allein jetzt von Trans- und Non-Binären, das ist ja schon, die Erhebungen sind ja immer relativ auch schwer, ne? Und auch die Fragestellung muss ja auch immer, ist häufig nicht so vergleichbar so, ne? Und was jetzt die DGTI an Zahlen aufweist. Es gab ja auch mal diese Erhebung, die GEDA-Studie von 2019-20, die sprach dann da insgesamt von 0,62%, war dann so das Ergebnis. Und wenn man das hochrechnet auf die deutsche Bevölkerung, sind das um die 500.000 Menschen, vielleicht etwas mehr. So, ne?
Aber jetzt mal ganz unabhängig von Statistiken. Ne? Statistiken sind geduldig. Und traue keiner, die man selbst gefälscht hat, kommt ja dann auch noch dazu. Aber das Ganze macht ja auch was mit den Betroffenen, beziehungsweise was bedeutet es für die Betroffenen. Natürlich ist auch das jetzt eine sehr heterogene Angelegenheit. Viele empfinden es ganz unterschiedlich, ihre Situation. Aber Mara, magst du uns aber erzählen, wie es bei dir war oder ist?
Ja, das ist, wo soll man da anfangen, ne? Also es ist eine lange Geschichte. Also rückblickend kann ich eindeutig für mich sagen, dass ich lieber als Mädchen oder als Frau geboren wäre. Aber das konnte ich so konkret für mich gar nicht so reflektieren als damals Junge mit circa 8 Jahren. Ne? Also ich merkte einfach nur, ich passe nicht so recht bei den Jungs. Ne? Und es gab ja auch wenn man das so betrachtet, in den 80ern, so Anfang der 80er, kein Google, ne? Es gab gar nicht die Kategorie Genderqueer, Trans, Non-Binär, davon ganz zu schweigen, ne? Und man hat sich einfach nur seltsam gefühlt und hat möglichst geschwiegen so über sein inneres Befinden und hat dann irgendwann einfach versucht, ins Raster zu passen, so, ne? Sich irgendwie männlich zu geben, so dass war ein lange, lange Jahre oder eigentlich Jahrzehnte, wo ich das halt versucht habe zu machen und habe dann auch geheiratet, zwei Kinder bekommen, bin Vater geworden von zwei Kindern und das war aber auch eine sehr, sehr schöne Zeit, auch eine sehr erfüllende Zeit und als ich dann so ins ruhigere Fahrwasser gekommen bin, so mit Anfang 40, kam das aber mit aller Wucht dann einfach nochmal und ich konnte mich dem einfach nicht mehr erwehren und habe dem einfach den Lauf gegeben, so den Dingen, ne? Und ja, über Therapie und Selbstergründung konnte ich mich dann selbst erstmal akzeptieren. Das ist ein Riesenschritt für mich gewesen, so überhaupt dazu selbst stehen zu können, so, ne, dieses Transsein. Das ist ein relativ langer Prozess, das braucht relativ lang. Und das ist ja dann eigentlich erstmal nur der erste Part. Der zweite Part ist ja dann so, was mache ich denn jetzt damit? Mit meiner Selbsterkenntnis, zu meinem Selbststehen, so bin ich, ne? Also nach draußen gehen, ist den Familienangehörigen zu erzählen. Das ist ein riesig schwerer Prozess für mich gewesen, den ich so durchgestanden habe. So, und dann war das alles so erstmal so im Familienkreis und der Schritt, also dieses soziale Outing, sagt man ja auch, ne? Die soziale Transition nach draußen erfolgte dann so Schritt für Schritt. So, ne? Ich hatte mich als Frau ausprobiert, in geschützten Kreisen, in Safe Spaces und Selbsthilfegruppe beispielsweise. Und irgendwann dachte ich einfach, ich muss jetzt einfach so leben, wie ich mich empfinde und habe den Schritt auch beruflich dann getan. Und das ist eigentlich auch gar nicht so lange her, das ist seit einem Jahr eigentlich. Bin auch den Schritt erstmal gegangen, übers Non-Binär-Sein zu sagen, ich muss mich gar nicht entscheiden, bin ich jetzt Mann oder Frau. Und das hat mir als Schritt ganz gut geholfen zu sagen, erstmal, ja, so bin ich. Ich habe beide Teile in mir und aber im tiefen Inneren wusste ich schon, dass ich Transfrau bin, so, ne? Und diesen Schritt bin ich dann letztendlich so im letzten halben Jahr dann auch gegangen mit der juristischen Transition. Also ich habe dann Geschlechtseintrag ändern lassen und eine Namensänderung gemacht und auch die medizinische Transition als dritter Baustein letzten Endes. Den habe ich schon vor längeren Jahren gestartet mit einer Hormonersatztherapie. Und ja, eine Bartentfernung, die noch nicht abgeschlossen ist, aber das ist ein langer Prozess, genau. Und irgendwann am Ende stünde eigentlich, könnten geschlechtsangleichende Maßnahmen operativ stehen, aber das ist eine sehr, sehr, sehr individuelle Geschichte bei vielen Transmenschen. Und es ist, glaube ich, die Zahlen sind, glaube ich, über 50% der Transmenschen, sei es Transfrau, Transmann, verzichten auf geschlechtsangleichende Operationen. Also das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, die letzten Zahlen, die ich jetzt so mal recherchiert habe, das sind ungefähr knapp über 3000 geschlechtsangleichende Operationen, die 2023 erfolgt sind. So, ne? Und da spricht man sogar, das sind quasi alle Operationen mit gemeint. Das kann quasi sein, wenn jetzt ein Transmann quasi eine Hysterektomie hatte, dann Penoidaufbau bei einer Transfrau beispielsweise, eine Vaginal-OP, ne, das erfolgt auch in mehreren Schritten, Brustaufbau, also diese Operationszahlen verteilen sich quasi nicht auf 3000 Personen, sondern quasi wahrscheinlich noch auf eine geringere Menge an Transmenschen.
Vielen Dank fürs Teilen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant, mal so die einzelnen Schritte auch aufgezeigt zu bekommen und über was für einen langen Zeitraum das Ganze geht. Ich sage jetzt mal, als nicht betroffene Person ist einem das ja so gar nicht bewusst, wie lang der Weg auch ist. Jetzt gibt es Studien, die aufzeigen, dass sich als TIN-identifizierende Personen dass sie 10-mal häufiger einen Selbstmordversuch unternehmen als der Durchschnitt der allgemeinen Bevölkerung. Außerdem sind sie von Obdachlosigkeit, Unterbeschäftigung, Armut betroffen. Das alles ist eine Studie von Reisner et al., diesem Lancet 2016 publiziert worden, erschienen. Und das finde ich jetzt schon mal sehr dramatisch, aber eine andere Studie von Samuels et al. Im Annals of Emergency Medicine von 2018 finde ich jetzt aus unserer Perspektive nochmal ein bisschen erschreckender, und zwar, dass 44% der befragten TINT-Personen angeben, die Notaufnahme zu meiden. Und ich glaube, da müssen wir uns erstmal fragen, was machen wir denn falsch? Also warum ist das so? Habt ihr da Erfahrungen? Habt ihr da Gründe? Oder könnt ihr das vielleicht erklären, warum das so ist?
Ja, vielleicht muss man erstmal sagen, dass diese ganzen Studienergebnisse natürlich extrem erschreckend sind, ne, wenn man das sieht. Und das ist nicht nur das, da gibt es noch ein paar mehr Studien, die das genau so zeigen, einfach, dass es sich um eine extrem vulnerable Patientengruppe handelt oder Gruppe von Personen handelt, die da oder es sich um eine extrem vulnerable Patientengruppe handelt. Und wieso meiden Betroffene die Notaufnahmen? Und ich denke, weil sie dort häufig einfach negative Erfahrungen machen oder gemacht haben. Und woran liegt das? Ich glaube, viele von uns Fachkräften fühlen sich einfach unsicher im Umgang mit diesen Personen. Und dann werden vielleicht mal unpassende oder auch sehr private Fragen gestellt. Manchmal gibt es vielleicht sogar auch abwertende Kommentare oder ein Verhalten, das einfach übergriffig wirkt für Betroffene. Und all das führt dann zu Angst, Stress und letztendlich dazu, dass die Personen es vermeiden, die Notaufnahmen in Anspruch zu nehmen, selbst bei ernsten Erkrankungen. Das ist halt, hat halt dann einfach die potenziell gravierende Folgen für die Betroffene, die sich dann auch in einer höheren oder frühzeitigeren Mortalität zeigen und auch Letalität bei bestimmten Erkrankungen. Und ich glaube, also der Kernpunkt ist einfach Unsicherheit im Umgang der Mitarbeitenden in der Notfallmedizin, aber generell im Gesundheitssektor, der dann zu Verhaltensweisen führt, die letztendlich den Betroffenen nicht die nötige Sicherheit und die nötige Akzeptanz geben, um sich zu öffnen und dann halt zu einer geringeren Anspruchnahme führen. Und daran müssen wir arbeiten.
Das bringt mich dann direkt zur nächsten Frage. Wie? Also was können wir einerseits zwischenmenschlich besser machen? Wie können wir den Bedürfnissen dieser Personengruppen gerechter werden? Ja, welche Ansätze habt ihr da?
Ich glaube, es ist wie Torben sicherlich sagte, du hast es eigentlich sehr gut dargelegt, ne? Es ist aus meiner Perspektive als Transperson kann ich das auf jeden Fall auch absolut widerspiegeln, ne? Wir haben ja einen gewissen Minderheitenstress einfach durch das Transsein, dass man einfach ständig so Angst hat vor Ablehnung beispielsweise, ne? Angst hat vor Ablehnung und auf der anderen Seite von anderen Menschen, dass man nicht akzeptiert wird beispielsweise, ne? Dass man ständig irgendwie beschäftigt ist. Also man kann es eigentlich irgendwie sagen, wenn man das betrachtet als Computer, läuft in dem Gehirn eigentlich immer so ein gewisser Arbeits der Prozessor hat immer irgendwie so einen Grundpegel an Arbeit mit dem Transsein, sag ich mal so, ne? Dass man das immer stelle irgendwie
ich mir anstrengend vor.
Ja, es ist auch wirklich anstrengend und das finde ich auch einmal dann auch so ein bisschen schwierig in der öffentlichen Diskussion, wenn man dann so sieht, dass es häufig als Hype dargestellt wird und ich glaube, es ist auch einfach schwierig, sich als nicht trans oder tin Mensch in die Situation so richtig reinversetzen zu können, so, ne? In diese Lebensrealität einer Transperson, so, ne? Weil man einfach häufig, dass es mit Anstrengung verbunden ist, ne? So irgendwie diesem Bild, bin ich Frau genug, trans Mann, bin ich jetzt Mann genug, so, ne? Und diesen Rollenerwartungen irgendwie, will ich denen überhaupt gerecht werden, muss ich denen gerecht werden? Und aber das geht ja auch Cis-Menschen ja eigentlich genauso, ne? Wenn man es so einfach betrachtet. Ne?
Vermutlich geht es in einem gewissen Maßen allen so. Ja, das
genau, aber als genau, ja, aber als
aber so als nicht als Minderheit hat man es, glaube ich, genau, insgesamt man, doch noch etwas genau, einfacher.
Man wird sicherlich als Transmensch wird man ja immer irgendwie der Mensch hat es halt in sich drin, dass er immer irgendwie einordnen möchte, so, ne? Ja. Für sich Klarheit schaffen will. Und wenn jetzt jemand kommt, der uneindeutig ist, das schafft erstmal Verwirrung für die Menschen, so, ne? Und das Beste, was ich so für mich so festgestellt habe, und darum komme ich jetzt vielleicht auch wieder so auf die Notaufnahme, auf die Medizin zurück, dass man einfach so als so, was ich so gelernt habe, und das war auch ein langer Lernprozess für mich, zu sagen, ich muss offen auf die Menschen zugehen, ne? Ich das ist das Allerwichtigste, so, ne? Nicht zu verstecken und ganz normal auf die Menschen zuzugehen und die Ängste dann letzten Endes nehmen, die Unsicherheiten. So, ne? Das ist eigentlich so das Beste, was TIN-Personen halt einfach auch machen können. So, ne?
Ich erinnere mich an deine Reaktion auf Torbens Vortrag am Degina-Kongress, wenn ich es richtig, du darfst gerne korrigieren. Ich meine mich zu erinnern, du bist ans Mikrofon gegangen und hast gesagt, fragt uns doch einfach, wir sind eigentlich ganz nette Menschen.
Genau, so hatte ich es gesagt und dachte dann eigentlich, ich kann ja eigentlich nur von mir sprechen. Das ist dann wieder so eine schwierige Geschichte. So, ich kann ja nur von mir ausgehen. Und aber ich glaube, den meisten und vielen ist es, tut's gut, wenn einfach gesagt wird und ganz simpel gefragt wird. Ich hatte heute noch meine Kollegin, die mit mir hier zusammen die Notaufnahme macht, die in der Notaufnahme arbeitet. Da kam jetzt auch eine Person mit blonden, langen Haaren und hat ihren Krankenkassenkärtchen mit eindeutig männlichen Abbild überreicht, so, ne? Und es kam aber zu einem, das stimmt schon, freundliches Lächeln und beide haben gelacht und es war eine gelöste Situation da, so, ne? Und das ist das, glaube ich, so, also das Wichtigste, dass man so als Transmensch oder Tin-Mensch offen die Menschen einfach offen auf die Menschen zugeht und die anderen aber auch einfach dann, wenn sie unsicher sind, und das ist halt, glaube ich, das größte Problem bei vielen, zu sagen, wenn Unsicherheiten, innere Unsicherheiten bestehen, offen ansprechen. Ne? Wie soll ich sie ansprechen beispielsweise?
Ja, ich glaube, dass auch dieser Punkt Akzeptanz ist ganz entscheidend, ne? Wie du schon sagtest, Mara, also Respekt. Ne, und dann diese bedürfnisorientierte Behandlung. Also wie möchten Sie angesprochen werden? Gibt es etwas, was wir besonders beachten sollen? Und natürlich dann professioneller Umgang. Ne? Also sozusagen sensibel sein bei Untersuchungen, gut erklären, was man macht bei Intimsituationen und halt geschützte Räume suchen. Und da verweise ich jetzt einfach mal kurz auf einen eigenen CME-Artikel. Den können wir auch gerne teilen. Da hatten wir im letzten Jahr uns mal auch mit Betroffenen im Anästhesie intensive Notfallmedizin zu Transpersonen Notfall und Rettungsdienst etwas ja ausgelassen schriftlich, den kann man vielleicht teilen, da steht das auch nochmal drin, auch all das, was wir gerade eigentlich diskutieren, also als kleine Anregung.
Lässt du mir den Link zukommen, dann können wir das verlinken.
Genau, aber letztendlich, wie gesagt, genau das, was Mara sagte, eigentlich Akzeptanz, bedürfnisorientierte Behandlung und professionelle Arbeitsweisen. Das sind, glaube ich, zumindest jetzt aus nicht betroffenen Sicht, das, wie ich glaube, wie man wie man es besser machen kann.
Ja, Fragen mit Bedacht stellen, denke ich auch einfach so, wenn man jetzt nicht aus Neugier fragen und ich glaube, viele Transpersonen würden auch wahrscheinlich von sich aus, wenn es jetzt zur Sache beiträgt, auch Dinge erzählen. So, ne? Und Dinge, die jetzt nicht zur Behandlung beitragen, müssen ja auch nicht erfragt werden. Und das ist häufig so das Problem, wo man Angst hat. Ne? Auch dieses, ist man schon geoutet? Das ist ja ein Riesenspektrum, trans zu sein. So, ne? Also in der Phase, als ich noch nicht geoutet war, hatte ich wahnsinnige Angst, irgendwie auch zum Arzt zu gehen. So, ne? auch in meinem Heimatort, ne, mein Hausarzt wusste davon nichts, obwohl ich schon längst irgendwie in Hormontherapie war. So, ne, einfach aus dem Grund, im Ort irgendwie plötzlich fremdgeoutet zu werden. So, ne? Und das ist ja häufig so ein Zwischenstadium, auch bei Transmenschen. Dann haben sie weiblich konnotierte Kleidung auch an, auch Unterwäsche vielleicht an. Ne? Und das kann zu sehr schwierigen Situationen auch einfach für Transmenschen führen, was auch wiederum zu dieser Hemmnis führt, sich in medizinische Versorgung zu begeben. Ne?
Der Respekt, den ihr jetzt beide angesprochen habt, kann man ja prinzipiell auf alle PatientInnen, auf alle Patientengruppen übertragen. Also ich glaube, wenn wir das als Basis nehmen, spielt der ganze Rest eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Gut, gibt es denn gezielte Schulungen für den Umgang mit queeren oder trans PatientInnen? Wisst ihr da irgendwas? Wie machst du es in der Weiterbildung, Mara?
Also ich habe auf jeden Fall Stunden, in denen ich dieses Thema anspreche. Ne? Wir haben ja auch dieses Basismodul 1 und 2 und in Basismodul 2 passt das eigentlich ganz gut rein, diese Thematik, in die Thematik auch Ethik. Und da spreche ich das auch auf jeden Fall an und behandle dieses Thema. So, und das ist mir als TIN-Person natürlich sehr, sehr wichtig, das Aufklärung zu betreiben. Das ist das A und O einfach an jeder Stelle in der Notfallpflegeweiterbildung. Ist es sicherlich für die medizinische Versorgung und die pflegerische Versorgung, da bin ich an erster Stelle einfach auch gefragt. Ne? Und das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. Und wenn ich du hast es ja auch angesprochen, in der Pflegeausbildung findet das mittlerweile auch Eingang. Ne? Ich habe auch mit einer Kollegin gesprochen, die das auch in der dreijährigen Pflegeausbildung auch unterrichtet. Das hat aber in den vorherigen Jahren einfach gar nicht stattgefunden. Wir kennen immer noch diese Aktivität des Lebens, sich als Mann und Frau fühlen. So, ja. Was irgendwie die
Frau Juchli.
Juchli, genau. was diesen Bogen an geschlechtlicher Identität ja auch gar nicht abbildet beispielsweise so. Oder wenn man ich habe auch nochmal in dieses Pflegebuch ins iCare geguckt, iCare Team 2015, da steht noch Transsexualität und direkt unten drunter steht direkt schon Pädophilie beispielsweise so, ne? Okay. Also so diese sensiblen Themen, die da so direkt beieinander immer noch stehen, so das ist auch unheimlich auch in den Köpfen auch noch so verankert, so ne? Ja. Wo dieses Thema Transvestismus, Transsexualität, diese alten Begriffe immer noch vorherrschen und in den Medien ja sowieso, wo wir eigentlich von Transidentität oder Transmenschen sprechen sollten heutzutage, so, ne? Um von diesen Thematik, von diesen Schubladen so ein bisschen wegzukommen.
Wisst ihr denn, ob es außerhalb jetzt der Fachweiterbildungen oder zum Teil der Grundausbildungen irgendwelche Angebote gibt?
Also es gibt eine Online-Lehrplattform, IntraHealth heißt die, können wir auch verlinken in deutscher Sprache. Da geht es um die Versorgung von Inter- und Transmenschen. Die ist, glaube ich, vom Gesundheitsministerium gefördert. Die gibt's. Mehr ist mir aber auch nicht bewusst bekannt.
Okay. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Falls wir noch mehr finden, werden wir das auch verlinken. Und es wäre ja schön, wenn dann auch weitere Angebote entstehen würden. Schauen wir nochmal auf einen anderen Aspekt. Auf welche medizinischen Besonderheiten muss bei TIN-PatientInnen denn geachtet werden? Da kann ich zum Beispiel jetzt mich weder in meiner Ausbildung noch auch meine Fachweiterbildung, gut, die war jetzt in der Schweiz von 2008 bis 2010, auch schon eine Weile her, aber da war das, ich glaube, bei beiden, bei mir zumindest, kein Thema.
Mara hat es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen bei sich selbst. Und Besonderheiten gibt es jetzt aus meiner Sicht, vor allem wenn sich eine Person in einer medizinischen Transition befindet, also ihren Körper halt mit Hormonen oder einer Operation an die eigene Geschlechtsidentität angleichen. Und das ist ja, wie Mara schon sagte, extrem individuell. Sozusagen muss auch nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, abgeschlossen oder fertig sein. Sozusagen für uns in der Notaufnahme heißt es einfach, glaube ich, dass wir uns bewusst sein sollen, dass es unter anderem Hormontherapien gibt, dass die Nebenwirkungen haben können, wie ein erhöhtes Thromboserisiko, dass es aber auch anatomische Veränderungen nach Operationen geben kann. Und ich glaube einfach auch hier, wenn es relevant ist für die Behandlung der Patienten, dann fragen und nicht einfach annehmen oder irgendwie das den ganzen Zufall überlassen. Also fragen, wenn relevant, würde ich sagen.
Ja, genau. Also das ist sicherlich, das hast du eigentlich auf den Punkt gebracht, ne? Die Hormontherapie, die gegengeschlechtliche, die natürlich Risikofaktoren, wie du sagtest, mit sich bringen. Auch diese geschlechtsangleichende Operation, die Veränderungen im Genitaltrakt mit sich bringen und da auch natürlich auch sensibel vorgegangen werden muss, auch gerade in der Transitionsphase so, ne? Wenn jetzt ein Transmann oder eine Transfrau jetzt noch mit Penis beispielsweise entkleidet werden muss. Das ist für alle Menschen unangenehm, aber es ist nochmal ein zusätzlicher Stressor für Transpersonen, sich da in seiner Rolle, Identität und Körperlichkeit irgendwie in Dissonanz zu befinden, ist dann schon eine riesige Herausforderung in der Notaufnahme. Ne? Und vielleicht natürlich auch muss man schauen, gerade jetzt, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, da ist eine Person, das ist ja vielleicht in der Notaufnahme vielleicht nicht ganz so wichtig, eher vielleicht in der intensivpflegerischen Versorgung, wenn jetzt eine Transfrau mit einer Neovagina versorgt werden muss und beispielsweise mehrere Wochen analgesediert auf einer Intensivstation verbringt, hätten wir eigentlich das Problem, dass wir die Neovagina eigentlich versorgen müssten. Die Neovaginen haben halt die Eigenschaft, dass sie wieder sich verengen, wenn sie halt einfach nicht bougiert werden. So, ne? Und das weiß man natürlich als das findet in keinem pflegerischen Lehrplan statt beispielsweise. Ja. So, ne? Aber das könnte eine pflegerische Versorgung tatsächlich werden. Also dieser riesen Weg, den eine Transperson auf sich nimmt, eine Neovagina, also sich angleichen zu lassen und das dann beispielsweise durch einen Unfall die Neovagina dann wieder funktionsunfähig würde, das wäre schon dramatisch für diese Person beispielsweise.
Ja.
Genauso misst man bei einem Klitorispinoid müsste man dann mal schauen, wie ist das mit Katheterisierung beispielsweise. Da müsste man dann vielleicht nochmal besonders drauf achten und nochmal vorsichtig vorgehen.
Und das könnte natürlich auch in der Notaufnahme schon relevant werden.
Das könnte dann in der Notaufnahme beispielsweise relevant werden. Ja.
Das sind sicherlich Aspekte, die, ich behaupte mal, weit über 90% nicht auf dem Schirm haben.
Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich jetzt eigentlich keine, also wo ich jetzt als betroffene Transperson halt mich sehr da auch drin bin in dem Thema und das auch soweit vermittle in meinen Kursen so, ne? Hier, da kann man auch mal zeigen, wie sieht denn eine Neovagina aus? Sie sieht eigentlich genauso aus wie bei einer Cis-Frau, ne, beispielsweise. Wie sieht beispielsweise ein Pinoidaufbau aus, ne? Beispielsweise. Ne? Und was sind da die Besonderheiten, gerade dieses Bougieren der Neovagina, was halt immer stattfinden muss, beispielsweise. Entweder durch natürlichen Sex oder anderweitig. Ne?
Okay, vielen, vielen Dank. Könnt ihr vielleicht zum Abschluss mal ganz grob skizzieren? Wir haben jetzt viele Schwierigkeiten angesprochen schon, aber eurer Meinung nach, wie sollte eine richtig gute Behandlung von TIND-PatientInnen in der Notaufnahme aussehen? Dass wir hier mal mit Best Practice abschließen.
Wie detailliert man schildern kann, ich glaube, auch da würde ich eher auf beispielsweise einen CME-Artikel verweisen, wo dann so ein Beispielfall drin ist. Letztendlich würde ich es jetzt hier in diesen drei übergeordneten Punkten, die Mara und ich vorhin angesprochen haben, eigentlich belassen. Akzeptanz, bedürfnisorientierte Behandlung, professionelle Arbeitsweise, das ist entscheidend, weil es ist eine angstbehaftete Situation für die betroffenen Personen, wie für jeden Menschen auch, wenn er aufgrund einer Akutsituation in die Notaufnahme kommt. Und letztendlich geht es gerade bei vulnerablen Patientengruppen darum, denen Sicherheit zu geben und Vertrauen, dass sie in der Notaufnahme gut aufgehoben sind, dass sie zu uns kommen sollen und das auf keinen Fall vermeiden sollen. Und das erreichen wir halt nur, indem wir, wie gesagt, sie so akzeptieren, wie sie sind, sie ja entsprechend ihrer Bedürfnisse behandeln und das Ganze professionell machen und uns nicht von anderen Interessen oder so leiten lassen. Und ich glaube, so könnten wir es erreichen, dass wir diese Schreckenszahlen, die wir da vorhin gehört haben, 44% meiden es, die Notaufnahme aufzusuchen, deutlich reduzieren, was aus meiner Sicht ja extrem wünschenswert wäre.
Das denke ich auch. Also es liegt einfach auch viel wirklich ganz simpel an der richtigen Ansprache. Das schafft schon mal sehr viel gutes Gefühl bei den Menschen. So, ne? Und ganz wichtig ist auch, glaube ich, irgendwie Haltung zeigen, auch für der Pflegenden. So, ne? Nicht versuchen, in irgendwelche Diskussionen einzusteigen. Ne? Also versuchen irgendwie, wenn man aufgeklärt ist in dem Thema, solidarisch zu sein. Ne? Mit den Menschen. Ne?
Prima. Ich danke euch ganz herzlich für dieses tolle Interview. Danke für die spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast, Mara. Torben, danke für deine Unterstützung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das mit euch zu diskutieren.
Ja, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht.
Andi, du musst jetzt was sagen. Wir haben feste Abläufe.
Ah, jetzt bin ich mal so steif und stur, nur weil du das Interview geführt hast. Du hast meinen Einsatz verpasst.
Du hast schon die Eröffnung verändert. Also irgendwie bist du heute ja, ja der Revoluzzer unter uns. Das ist eigentlich meine Aufgabe.
Wir haben eigentlich seit längerer Zeit sitzen wir wieder zusammen.
Das in einem Raum. Erwähnt, ja, gefährlich.
Deswegen läuft es auch ein bisschen seltsam, manches. Es ist Handicap für mich vor allem.
Wir brauchen diese Bildschirmdistanz. Ja.
Naja, wir hoffen, euch hat das Interview gefallen.
Wie immer Feedback.
Folgt uns bitte und bewertet uns gut, hoffentlich.
Und falls wir jetzt noch einen Witz auskramen, kommt noch ein Witz. Falls wir keinen mehr finden, müsst ihr uns dringend Material schicken.
Ja, da kommt ein bisschen wenig, oder? Material.
Ja, wir sind da ein bisschen enttäuscht von euch.
Wir hätten gerne noch mehr Sprüche und noch mehr Witze, so Eröffnungssprüche, wäre gut. Und ja, sonst...
Mal gut.
Bis bald.
Ich habe heute eine heiße Frau angebaggert. Jetzt liegt sie im Krankenhaus. Michael, 36, Baggerfahrer.